Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Ja, der Sorgengipfel am Mittwoch im DFB-Pokal zwischen Stuttgart und Leipzig wirft seine Schatten voraus. Und der 27. Spieltag der Bundesliga, der hat die Sorgen in beiden Lagern nochmal verschärft und auch ein Opfer gekostet. Marco Rose wurde nämlich bei RB Leipzig nach dem 0:1 in Gladbach freigestellt. Und wir schauen mal drauf mit Marc Wiese vom Kicker, unter anderem Moderator des YouTube-Formats. Was geht, Bundesliga? Was geht, Marc?
Was geht, Malte? Grüß dich, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ja, für Marco Rose geht ab sofort in Leipzig nichts mehr, dazu kommen wir gleich. Und ab Sommer geht wohl auch für Thomas Müller in München nichts mehr beim FC Bayern. Der bekommt nämlich dem Vernehmen nach keinen neuen Vertrag. Gerüchte um einen Abschied der Legende wabern jetzt durch Fußball Deutschland. Wie siehst du das, den Abschied der Legende vom FC Bayern?
Fühlt sich ein bisschen unwirklich an, ne? Also Thomas Müller und der FC Bayern, das ist halt einfach, das gehört halt zusammen so. Und deswegen, ja, ich meine, man weiß ja, dass dieser Tag kommt oder dass er kommen würde. Das war ihm irgendwie schon immer bewusst, wann. Das war dann immer so ein bisschen die Frage. Mhm. Ja, ich weiß nicht, also es gibt natürlich zwei Sichtweisen, einmal die des Vereins und einmal die von Müller. Also dem Vernehmen nach soll er ja noch ein Jahr weiter hätte er gerne noch ein Jahr bleiben wollen. Der Verein muss dann halt abwägen, ne? Auf der einen Seite hast du diese Persönlichkeit Thomas Müller, die ja unglaublich wichtig ist. Also das ist ja jeder Mannschaft, in der er ist, ist sein Wert, geht weit mehr über das Sportliche hinaus. Und sein sportlicher Mehrwert, ne, da ist dann auch irgendwie eine biologische Uhr dabei, der ist natürlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Und da musst du halt gucken im Verhältnis, wie ist sein sportlicher Wert noch und diese persönliche Note zum Gehalt. Plus den Kaderplatz, den du ja auch irgendwo dann beachten musst. Ne? Willst du vielleicht auch weiter junge Spieler fördern? Also ich kann schon verstehen, dass man da bei den Bayern gesagt hat, jetzt ist es vielleicht dann bald soweit. Und wer weiß, vielleicht hat es ja dann auch die Komponente für Thomas, müssen wir unbedingt dieses Champions-League-Finale erreichen, weil das wäre natürlich die Story überhaupt. Aber da kommen wir ja gleich auch noch zu mit den ganzen Verletzungen.
Da gucken wir gleich nochmal drauf.
Das ist natürlich nicht einfach. Ne?
Wie die Chancen da stehen unter den aktuellen Voraussetzungen. Aber nochmal zu Thomas Müller und dieser Kommunikation der Bayern in dieser Causa beziehungsweise Nicht-Kommunikation. Ist die Kommunikation den Bayern da entglitten, dass das jetzt als Gerücht durch Fußball-Deutschland wabert und von denen eigentlich gar nicht so wirklich was kommt? Hätte man das nicht ein bisschen besser moderieren können sollen, dass sowas jetzt nach außen dringt? Weil Müller eben ja auch diesen Status bei Bayern hat, diesen Legendenstatus. Das ist ihm eigentlich ja seiner ja eigentlich unwürdig.
Ja, ich sag mal so, ist jetzt nicht das erste Mal, dass das bei den Bayern vorkommt in den letzten Jahren. Aber gut, ich meine, Eberl hat jetzt ja, glaube ich, gesagt, da ist noch nichts, also sie haben es ja noch nicht offiziell verkündet. Sie sind da wohl noch in Gesprächen, aber gut, er hat es jetzt auch nicht dementiert, von daher. Ja, ist mit Sicherheit jetzt nicht optimal gelaufen, gerade bei so einer großen Legende. Bin gespannt auch, was da jetzt noch die nächsten Tage ans Licht kommt.
Ja, vor zwei Wochen soll das eigentlich schon, so wird berichtet, ich glaube, ihr vom Kicker habt das berichtet, die Bild hat das berichtet, dass vor zwei Wochen eigentlich schon mit Müller darüber gesprochen wurde und dann wohl auch dieses Ergebnis verkündet wurde. Mal gucken, wann es dann jetzt auch offiziell wird. Die Frage ist, geht man so mit einer Legende um? Aber was glaubst du denn, was wird die Legende machen? Geht er in die MLS? Wäre jetzt nicht unbedingt in der aktuellen Lage mein persönliches Wunschziel, aber muss Müller ja wissen. Oder wird er sich in anderer Form schon bei Bayern einbinden lassen? Weil das ist ja auch was, was die Bayern gerne hätten. Er soll ja dem Verein schon erhalten bleiben, nur eben in anderer Form.
Also ich habe tatsächlich mir letztens diese 1,5-Stunden-Doku gegeben bei Prime über Müller. Und also ich weiß nicht, jeder, der es gesehen hat, wie es demjenigen dann geht, aber ich kann mir Thomas Müller nicht in Amerika vorstellen, sage ich es, wie es ist. Also, der ist ja wirklich ein so heimatverbundener Mensch und passt einfach so gut nach Bayern. Also, ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Wer weiß, also, Thomas Müller ist mit Sicherheit auch ein Mensch, den auf jeden Fall Abenteuer reizen. Das wäre eins. Ich bin auch selber sehr gespannt. Ich kann mir echt vorstellen, dass auch vieles tatsächlich jetzt vom Saisonausgang abhängt. Ich meine, wenn die Champions-League-Sieger werden, dann wird der aufhören. Also, aus meiner Sicht gibt es ja keinen besseren Zeitpunkt, als dann aufzuhören. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin selber sehr gespannt.
Dann warten wir mal ab, was da in den nächsten Tagen noch verkündet wird. Dann wird die Kommunikation ja irgendwann wieder anlaufen und dann wird sicherlich auch von Seiten des FC Bayern und vor allen Dingen von Müller was zu hören sein. auf die Restsaison der Bayern gucken wir. Du hast es eben angeteasert. Gleich natürlich nochmal. Vorher schauen wir mal auf die Entlassung von Marco Rose in Leipzig.
Das Thema des Tages.
Ja, nur 2 Siege aus den letzten 11 Spielen. In den letzten 5 Pflichtspielen kein eigener Treffer. 2 Siege aus 10 Spielen in der Rückrundentabelle, nur Platz 9. Die Trennung, ich würde mal sagen, sportlich nachvollziehbar, aber der Zeitpunkt aus deiner Sicht überraschend?
Ja, schon irgendwo jetzt vor diesem Pokalspiel. Das ist jetzt ist schon pikant, sage ich mal, ja. So wie der Sportjournalist gerne sagt. Ich habe mal geguckt, bei uns auch auf der Seite bei kicker.de haben tatsächlich 60% gesagt, ist ein schlechter Zeitpunkt. Mhm. Ist immer so ein bisschen die Sache. Ne? Auf der einen Seite willst du jetzt vor diesem, ist natürlich das also, unglaublich wichtige Spielpokal-Halbfinale, willst du vielleicht nochmal einen neuen Reiz setzen. Auf der anderen Seite weiß nicht, ob es vielleicht dann eher noch mehr Verunsicherung bringt. Ne? Also auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass sie halt mit diesem Trainer ja auch den Pokal gewonnen haben. Mhm. Also der Pokal, wissen wir, schreibt dann halt auch irgendwie seine eigenen Geschichten und solche Spiele haben nochmal einen anderen Charakter als jetzt der Liga-Alltag. Deswegen bin ich, glaube ich, sogar auch eher dabei zu sagen, Zeitpunkt nicht ideal. Andererseits, wenn du halt von dem Trainer nicht mehr überzeugt bist, ne, dann lame duck und so weiter, keine Ahnung. Ja. Also schwierig, 50-50 irgendwie für mich.
Im Prinzip vielleicht auch die ganze Trennung viel zu spät, weil es sind ja reihenweise Kontrahenten jetzt auch an Leipzig in den letzten Wochen vorbeigezogen. Frankfurt, Mainz, jetzt Gladbach am Wochenende durch diese 0-1 Niederlage der Leipziger in Gladbach. Vielleicht zu spät reagiert?
Ja, ich glaube, es gab ja immer, die Zweifel bestehen ja schon länger. Ne? Also die gibt es ja, glaube ich, schon seit dem Spätjahr 2024. Und dann gab es ja, glaube ich, immer
November,
so ein paar,
Dezember, ne?
Genau, gab es immer so ein paar wegweisende Spiele. Ich glaube, Pokal-Achtelfinale gegen Frankfurt war so eine Weggabelung. Das haben sie, glaube ich, sogar 3-0 gewonnen. Dann gab es noch jetzt vor dem Dortmund-Spiel, wurde es, glaube ich, auch schon enger. Das haben sie dann auch gewonnen. Was ja auch immer dann dafür spricht, dass schon Binnenverhältnis Mannschaft-Trainer auf jeden Fall stimmt. Andererseits, ja, musst du halt dann einfach den Fußball sehen. Und gerade wenn du halt auf die Offensive guckst, ich meine, dass sie mit einem Xavi, Šeško, Openda da vorne drin irgendwie, glaube ich, in den letzten 5 Auswärtsspielen nicht getroffen haben. Das ist schon krass. Und ich habe mir tatsächlich auch mal die ganzen statistischen Werte angeguckt, die Offensive betreffen. Da sind sie irgendwie überall im Mittelfeld. Also Expected Goals nur auf Platz 9, Ballberührung im gegnerischen Strafraum, Großchancen, Torschüsse, da sind sie überall im Mittelfeld. Mhm. Und das ist mit der Offensive schon schwierig. Und das spricht dann natürlich immer dafür, dass der Trainer es nicht so wirklich hinbekommt, ja, offensive Abläufe so zu steuern, dass du mit dem Ballbesitz, den du als RB Leipzig in der Bundesliga halt einfach mehr hast, die entsprechenden Lösungen findest. Und dann hast du als Trainer, so hat es Olli Hartmann auch bei uns geschrieben, halt irgendwann keine Argumente mehr.
Nee, es war auch sehr einfallslos, jetzt auch gegen Gladbach am Wochenende, was sie da versucht haben im Spiel nach vorne. Da flogen dann auch Flanken in den Strafraum, stand aber keiner. 3 Abschlüsse, glaube ich, halbwegs vernünftige Abschlüsse. Also es waren ja auch nicht mal richtig zwingende Torchancen, die dabei rauskamen. Und ich glaube, Marcel Schäfer hat das gesagt, wir waren viel zu passiv, haben immer nur reagiert statt agiert. Das ist jetzt ja auch nicht gerade wirklich dann ein Ruhmesblatt für den Trainer. Und 42 Punkte nach 27 Spieltagen, auch das muss man mal festhalten. Jetzt ist die Historie von RB Leipzig ja nicht so lang, aber immerhin, die Bundesliga-Geschichte geht ja schon seit 2017, seitdem nie so schlecht gewesen.
Mhm. Ja, ist das, krass. Und es wäre, habe ich auch gelesen, das ist tatsächlich das erste Mal ohne Quali für einen europäischen Wettbewerb. Das ist ja auch schon wirklich krass. Und das kommt dann halt auch dazu als RB Leipzig. Du hast einfach ganz andere Mittel als andere Vereine. Und wenn du dann so wenig draus machst, gut, die Saison ist noch nicht vorbei, ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Werden jetzt ja gleich mit Sicherheit auch über seinen potenziellen Nachfolger sprechen. Bin ich sehr gespannt. Jolt Löw, der ja einer dieser ominösen Assistenten ist, die man immer auf der Bank sieht, irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten gefühlt. Ja. Ich denke dann halt natürlich immer auch an Danny Röhl, der es dann jetzt auch irgendwann als langjähriger Flick-Assistent dann selber an die Seitenlinie geschafft hat. Topmöller ist natürlich jetzt vielleicht das prominenteste Beispiel und vielleicht auch gutes Argument dafür, dass das durchaus ja eine spannende Lösung sein kann, Assi ranzulassen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass sie ja direkt kommuniziert haben, dass Löw definitiv nur eine Übergangslösung ist. Mhm. Mal sehen, wenn er jetzt richtig rasiert, wie wir Kids sagen, dann kann es natürlich schon sein, das dann, also dann wird natürlich gerade medial der Druck wieder extrem hoch. Und zwar deswegen, ich bin sehr gespannt auf diese Lösung, Scholten auf jeden Fall.
Der war ja noch nie Cheftrainer tatsächlich, der war immer nur Assistent, hat aber immerhin nicht nur die Zeit mit Thomas Tuchel verbracht und das ja sehr erfolgreich, Champions League gewonnen, bei den Bayern auch Meister geworden, aber eben er hat auch RB-Vergangenheit. Er ist jetzt nicht nur aktuell Head of, was war das, Head of Soccer Development seit ein paar Monaten,
sondern Hand von Klopp reicht.
Ganz genau. Sondern er war ja auch damals schon bei Ralf Hasenhüttl Co-Trainer, also 2017. Ja. Der hat eben diese ersten Bundesliga-Jahre dann auch da schon mitgemacht, kennt den Laden. Aber du hast jetzt Klopp eben schon angesprochen, denn ist er ja im Prinzip nur die zweitbeste Wahl dessen, was sie da alles noch auf der Bank haben.
Du meinst jetzt generell im RB-Kosmos?
Als Trainer bei RB, ja.
Jürgen, er möchte ja nicht mehr. Also von daher... Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Er hat dann natürlich auch verschiedene Stile mitbekommen. Ne? Das finde ich halt interessant, ja. Welchen Ansatz fährt er. Also eigentlich muss natürlich beim RB-Ansatz bleiben. Pressing-Schule hat er gelernt. Tuchel spielt immer ein bisschen anderen Fußball. Aber ist ja auch oft, ist ja jetzt nicht verkehrt, wenn du verschiedene große Trainer und verschiedene Spielstile irgendwie kennst und dann the best of all worlds irgendwie zusammenbringst. Also ich bin gespannt, aber Zeitpunkt ist dann vielleicht auch schon ein Knackpunkt. Also gerade jetzt so Ende März, ne, das ist schon schwierig, jetzt in der kurzen Zeit was zu bewegen. Also schauen wir mal.
Vor allem dann 3 Tage vor diesem Halbfinale dann eben gegen Stuttgart. Jetzt muss man ja sagen, er hat sowieso in den letzten Monaten, seit er angefangen hat, als Head of Soccer Development, als rechte Hand von Klopp, die Mannschaft ja schon analysiert, seziert, sich das Ganze schon mal angeguckt. Also der weiß zumindest, wer da was kann und hat alle genauen Daten dann eben da. Von daher, das spricht schon mal für ihn. Aber diese 3 Tage jetzt, um diesen Trainereffekt rauszukitzeln, du hast vorhin gesagt, die Mannschaft kann ja offensichtlich unter Druck, zumindest hat sie das für Rose gezeigt, dann eben auch performen, wenn es wirklich eng wird. Viel enger kann es ja jetzt eigentlich dann nicht mehr sein. Also wären ja eigentlich gute Voraussetzungen für diesen greifenden Trainereffekt.
Ja, ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Auch, weil auf der anderen Seite ja ein VfB Stuttgart steht. Klar, der hat jetzt auch seine Probleme. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diesen Ausschnitt von Sebastian Hoeneß nach dem Spiel in Frankfurt auf der Pressekonferenz. Der hatte ja sowas von das Messer zwischen den Zähnen. Da hat er sinngemäß, oder er hat in dem Wortlaut so gesagt, das werden wir uns nicht nehmen lassen. Also die sind richtig on fire. Und wenn wir dann halt auch sehen, was Stuttgart auch im Pokal schon für ein Feuer entfacht hat teilweise in den Spielen, mit den Fans im Rücken. Und wie gesagt, es ist eine sehr kurze Zeit jetzt für Löw, selbst wenn er die Mannschaft kennt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, gerade wenn man eben auch sieht, wie wenig Lösungen Leipzig gerade findet. Ich glaube, wenn Stuttgart da sein Spiel durchgedrückt bekommt, der kann die einfach eine unglaubliche Wucht entfachen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt an den VfB.
Wobei auch der Stuttgarter Fußball momentan eben nicht so ansehnlich ist wie letzte Saison und vor allen Dingen eben auch nicht so erfolgreich. Sie kommen nicht mehr so richtig in die entscheidenden Zonen, um den Gegner dann auch mal zu knacken. Also sie hatten gegen Frankfurt zum Beispiel mehr Ballbesitz, hatten auch eine geringere Fehlpassquote, wenn man da mal auf die Statistiken guckt. Aber sie hatten keinen Ball reingekriegt und die Frankfurter, die haben es hingekriegt.
Ja. Ja, ich glaube, das ist beim VfB, hat natürlich ganz viele Gründe in dieser Saison. Du hast erst diese Doppel- oder Dreifachbelastung dann mit der Champions League. Das ist einfach was ganz anderes. Deswegen, ich finde dafür, klar, mit der Qualität, die sie im Kader haben, wäre natürlich viel mehr drin. Allerdings, das macht einfach was mit einer Mannschaft. Das haben wir jetzt bei so vielen Teams gesehen. Und ich finde weiterhin trotzdem, dass diese Symbiose, die jetzt auch weitergeht, Hoeneß, VfB, dass das einfach richtig gut passt. Und ich bin mir sicher, dass die in der nächsten Saison, hängt dann auch wieder davon ab, ob sie international spielen, aber ich glaube auch mit der Erfahrung dieser Saison, ich bin mir ganz sicher, dass der VfB nächste Saison deutlich gefestigter wieder sein wird. Und wie gesagt, ich glaube, solche Highlight-Spiele wie jetzt unter der Woche im Pokal sind dann doch nochmal losgelöst zu sehen. Dann kommt jetzt hier auch Kollege Volte Messi, kommt er dann wahrscheinlich wieder zurück in die Startelf, der ja wirklich unglaublich ist. Also Ich finde es halt so witzig jetzt, wenn wir mal ganz kurz einen kleinen Exkurs Nationalmannschaft machen. Wir haben Jahre davon geredet, dass wir keinen richtigen Neuner haben und jetzt hat Nagelsmann fast ein Luxusproblem. Also wenn Füllkrug auch noch am Start wäre gerade, wie er es war, dann hätte er halt wirklich ein krasses Luxusproblem, weil Woltemade, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann muss ich selbst einen Tim Kleindienst, der irgendwie alles kaputt schießt diese Saison, muss ich warm anziehen, weil Woltemade wirklich nochmal was anderes mitbringt. Ne? Also diese technischen Fähigkeiten bei der Größe, das habe ich gefühlt das letzte Mal seit Haaland gesehen, aber der hat auch nicht so eine Finesse dabei. Also das ist ja echt das Krasse, dieses 1-0 gegen Spanien für die U21.
Tolles Ding.
Und er hat auch noch irgendwie so einen Hackentrick in dem Spiel gehabt, wo ich auch dachte, Alter, ist das ein Baller, ne? Also bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass die Entwicklung bei ihm so weitergeht.
Ja, der hatte jetzt auch gegen Frankfurt ja nicht gespielt. Von daher wird das natürlich wieder so eine Waffe, die der VfB vielleicht rauszaubern könnte. Wir hatten neulich hier im Podcast gesagt, Kleindienst ist Füllkrug 2.0. Dann ist ja dementsprechend Woltemade 4.0.
Kann man nicht vergleichen, ne? Also, ja. Ey, ist interessant, ja. Das Witzige ist ja, bei seiner Körpergröße ist tatsächlich ja mit das Kopfballspiel das, was er noch am meisten verbessern muss. Wie bei Haaland übrigens, der hat es dann irgendwann ausgiebig trainiert. Und deswegen, also Woltemade bringt alles mit, um richtig großer zu werden. Also ich bin sehr gespannt. Also nicht nur Körper.
Aber dieses Pokalspiel ist natürlich für beide Mannschaften eigentlich die letzte Chance, um überhaupt noch was in dieser Saison zu retten. Auch die VfB-Statistik der letzten Wochen. 6 Spiele ohne Sieg, 4 Niederlagen, 2 Unentschieden. Platz 16 in der Rückrundentabelle. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz heftige Geschichte. Wo siehst du da die Gründe vielleicht für, dass eben seit der Rückrunde das nicht mehr so gut läuft?
Ja, ich habe es ja gerade schon skizziert, so ein bisschen, was da reinkommt. Ja. Also du hast natürlich immer, wenn du so eine Saison spielst, auch wie die letzte, da kommt natürlich dann auch viel Momentum dazu. Und dieses Momentum, was der VfB jetzt letzte Saison hatte, das haben sie jetzt vielleicht diese Saison halt nicht mehr so. Viele Spiele kippen dann eben nicht auf deine Seite. Ja, und dann hast du natürlich auch zwischendurch Verletzungspech gehabt, Undav war lange raus. Und der kommt dann auch nicht wieder so in den Fluss, ne? Und Irassi ist weg und so weiter. Also da kommen einfach verschiedene Dinge, glaube ich, zusammen, die manchmal dann in deine Richtung kippen oder nicht. Ich erinnere mich auch noch in der Hinrunde, das war ja auch das Spiel gegen Frankfurt, wo früh führe ich da sensationell, wo sie es dann aufholen, in der Nachspielzeit noch das 3-3 macht und dann wird das aber zurückgenommen. Das sind ja alles so Knackpunkte in der Saison, wo du auch sagen kannst, okay, hier kann sich jetzt unser Momentum nochmal drehen. Aber wenn es dann immer wieder irgendwie gegen dich läuft, so, dann kann sich sowas so ein bisschen verselbstständigen, aber es ist noch nicht vorbei. Also ich meine, sie sind ja schon noch irgendwo in Reichweite, wenn die in den Flow kommen. Wer weiß, also zumindest Europa League ist ja absolut noch realistisch.
Das wollte ich gerade sagen, das ist noch wahrscheinlich Champions League, wahrscheinlich nicht mehr, wird ja auch für RB Leipzig schwierig, ist aber noch irgendwo im Bereich des Möglichen, wenn dann eben dieser Turnaround kommt. Du hattest die Verletzungsprobleme bei Stuttgart angesprochen, die hauen ja noch viel gravierender, eben auch bei Leipzig in der Hinrunde haben die reingehauen, allein Xaver Schlager, wenn man sich den mal guckt, der sollte eigentlich ein Leistungsträger in der Saison werden, fiel lange aus, war dann kurz wieder da und dann ist er wieder kaputt. Also das ist auch schon extrem bitter natürlich.
Ja klar, das darf man sowieso, das ist gut, dass du es noch ansprichst, natürlich bei der ganzen Rose-Thematik auch nicht vergessen. Ja. Ne? Ein Trainer macht sich ja auch immer Gedanken vor einer Saison, welchen Fußball will ich spielen, welche Spieler brauche ich dafür. Und da ist ihm natürlich in der Hinrunde eben dann nicht nur Schlager lange ausgefallen, sondern auch Xavi natürlich. Der ist jetzt wieder zurück, ist seitdem eben auch noch nicht wieder der Alte und das hat Marco Rose auch nicht in die Karten gespielt. Dennoch ist natürlich die Qualität hoch genug, dass er zumindest woanders stehen könnte. Deswegen, ja, wie gesagt, gab es nicht mehr wirklich Argumente für ihn.
Jetzt war heute Morgen im Doppelpass, beziehungsweise gestern Morgen am Sonntag, der Doppelpass mit Stefan Effenberg als Experte. Und der hat die beiden Situationen in Leipzig und Stuttgart dann auch mal verglichen und hat unterm Strich dann gesagt, ja, beide mit Problemen, mit krisenhaften Erscheinungen, aber Stuttgarts macht's besser. Die verlängern mit dem Trainer, Leipzig schmeißt ihn raus. Kann man die Situation von Hoeneß und Rose vergleichen? Ich finde nicht. Ist zumindest nicht 1:1 vergleichbar, weil Hoeneß war zu keinem Zeitpunkt in den letzten anderthalb Jahren, seit er da ist, angezählt.
Naja, und vor allem muss man ja gucken, wo kommt wer her. Also ich meine, RB Leipzig ist halt Dauergast in der Champions League in den letzten Jahren und da ist der Trend, geht halt ganz klar nach unten. Wenn du den VfB nimmst, den Trend aus den letzten 5 Jahren, dann kannst du ja kaum steiler nach oben gehen. Also die haben ja, das wissen wir alle, jahrelang im Keller gespielt, wo sich ja auch schon jeder gefragt hat, warum eigentlich? Und hat ja Hoeneß das endlich mal geschafft, das zu durchbrechen. Und zwar von Platz 16 auf Platz 2. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Das ist eine unfassbare Entwicklung, die der VfB unter ihm hingenommen hat, halt nicht nur dann vom Erfolg her, sondern eben auch also der hat den ganzen Verein verändert, weil er denen endlich wieder eine DNA gegeben hat, die so, also ich habe selten eine krassere Handschrift bei einem Trainer gesehen. Mhm. Und jeder weiß, was das für ein Trainer-Talent ist, wenn man das noch so sagen kann. Und das ist ein Riesenerfolg für den VfB, dass sie da verlängern konnten. Und ich habe es ja, ja gerade auch schon gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die nächste Saison wieder deutlich gefestigter auftreten werden. Und gibt dir natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Gut, wenn sie jetzt nicht ins Internetgeschäft kommen, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, dann hast du ein bisschen weniger auf der hohen Kante. Aber ja, mit seiner Philosophie und dann werden sie auch Spieler finden, die vielleicht nicht aus dem obersten Regal sind, aber Sebastian Hoeneß weiß eben genau, was für Spieler er braucht. Und wenn er die bekommt, dann werden die auf jeden Fall nächste Saison wieder deutlich weiter oben stehen. Wenn sie es nicht noch tun.
Er hat ja auch gezeigt, wie er die besser machen kann, wie er die entwickeln kann, wie er die pushen kann, dass sie eben dann entsprechend das auch abliefern, was er dann braucht für seine Mannschaft, um erfolgreich zu sein. Diese Vertragsverlängerung, man hatte sich ja eigentlich bei Leipzig auch so ein bisschen auf Hoeneß als Kandidaten, was man so gehört hat, versteift, dass der vielleicht im Sommer dann diesen dringend nötigen Neuaufbau bei Leipzig machen könnte. Das dürfte damit mit dieser Vertragsverlängerung vielleicht vom Tisch sein, aber vor allen Dingen auch vom Tisch sein, wenn Leipzig dann sowieso nicht in die Champions League kommt, dann erst recht wahrscheinlich.
Ja, also Sebastian Hoeneß ist, glaube ich, auch ein relativ integrer Mensch und ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt mal eben im Saisonendspurt den Vertrag verlängert und dann jetzt wollte ich gerade schon fies gesagt, den Eberl macht, und dann dass der dann von Leipzig weggegangen ist und er dann zu Leipzig hingehen würde, aber kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da halte ich Sebastian Hoeneß für einen Typ, der eben auch, ja, diesen, das ist ja, da liegt drin, liegt ja auch eigentlich der Reiz. Ja. Jetzt hat er dieses Projekt Stuttgart für sich, geht jetzt auch aus seiner Sicht, glaube ich, erst 2 Jahre, ist er, glaube ich, ziemlich genau im März 23, glaube ich, dann gekommen. Also ich glaube, dass der schon dann auch so sehr Konzepttrainer ist, dass er sagt, ey, unsere Entwicklung ist ja lange noch nicht am Ende. Und der will diesen Verein woanders hinbringen, das hat er letzte Saison schon geschafft, jetzt wackelt es wieder ein bisschen und so will er ja auch nicht gehen. Ne? Gut, wie gesagt, Saison läuft noch, aber ich glaube, der hat schon den Anspruch, dann nächste Saison nochmal richtig anzugreifen, auch mit dem VfB.
Und ein Pokalsieg wäre ja auch nicht das Schlechteste. Die Chancen stehen da ja ganz gut, das muss man sagen. Du hast es eben auch gesagt. Aber nochmal den Schwenk zu Leipzig, jetzt ohne Rose. Das war ja eigentlich mit Rose so ein Perfect Match. Also ein Ur-Leipziger bei Leipzig, das passte perfekt, passte menschlich zum Team, scheint ja auch immer noch zu passen, aber eben sportlich dann nicht mehr. Ist so eine Halbwertszeit bei einem Trainer dann irgendwann einfach auch mal erreicht, dass sich ein bestimmtes Konzept aus deiner Sicht dann vielleicht auch, ja, ich sage totgelaufen, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber dass das einfach dann irgendwann auch an eine natürliche Grenze gekommen ist. Pep Guardiola hat früher mal gesagt, 3 Jahre beim Verein. Gut, hat er jetzt ein bisschen überschritten bei City, aber normalerweise 3 Jahre, das reicht.
Ja, gibt es Beispiele, ne? Ja. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Aber klar, die Beispiele, das ist diese Halbwertszeit, einem ja auch, also wird dir teilweise auch einfach gar nicht gegeben, diese Zeit. Dass die oft eher kürzer als länger ist, wissen wir alle. Jetzt muss man halt sagen, ist jetzt nicht so, als hätte Leipzig die erstbeste Möglichkeit genommen, um ihn rauszuwerfen. Ne? Also das kann man jetzt Leipzig, glaube ich, nicht vorwerfen, sondern sie haben waren ja schon gewillt, das mit ihm auch durchzuziehen. Sie wollten ja, glaube ich, auch unbedingt verhindern, dass diese Trennung jetzt passiert.
Vor allem Klopp wollte das verhindern, weil sie ja auch eine enge Verbindung dann noch aus Mainzer Tagen haben.
Ja, klar, gut. Ich meine, da sind alle dann professionell genug. Ich glaube, sowohl Klopp das ausblenden zu können, als auch Rose, der wird ihm das jetzt, glaube ich, nicht übel nehmen, sondern der kennt die Mechanismen so und jeder hat dann seinen Job zu erledigen. So. Und ich habe es ja gesagt, also du findest Argumente dafür, ihn zu entlassen. Wie gesagt, Zeitpunkt, haben wir drüber geredet, aber ja, ich glaube, das werden alle professionell genug nehmen.
Du hattest vorhin das Wort von der Lame Duck mal in den Mund genommen. Also würdest du ihn in den letzten Wochen tatsächlich als Lame Duck bezeichnen?
Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, es gab ja diese Spiele, ich habe sie ja angesprochen, wo es für ihn schon darum ging. So, was man natürlich sagen muss, ist halt das Stichwort Entwicklung. Du hast halt, also die Entwicklung ist ja eher zurückgegangen. Ich glaube, sie haben ja die ersten 8 Spiele in der Saison gar nicht verloren. Ne? Also hauptsächlich,
weil die waren mit Bayern auf gleicher Höhe gelegen, ja.
Ja, genau. Ich glaube, sie haben dann ja irgendwie auch fast jedes Spiel zu null gespielt am Anfang. So. Also ja, gerade defensiv war es ja extrem stark, aber ne, die Offensive haben wir auch angesprochen, so, und wenn du das als Trainer dann eben mit der Mannschaft nicht hinbekommst, ja, wie gesagt, dann da muss da irgendwas im Argen liegen, oder es ist eben dieser Zeitpunkt gekommen, wie du gesagt hast, dass diese Halbwertszeit, dass es dann irgendwann vorbeigeht, dass du halt viele Dinge versuchst. Das werden sie mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass Marco Rose ein Trainer ist, der dann so stur ist und sagt, ich verändere hier nichts. Ne? Ich habe jetzt auch nicht jedes Leipzig-Spiel gesehen und kann jetzt nicht sagen, was er da jedes Mal taktisch angepasst hat. Aber am Ende, wenn diese Weiterentwicklung ausbleibt, dann wird es für jeden Trainer halt schwierig. Das war jetzt auch so.
Vor allem, weil er am Ende auch keine Lösung mehr hatte, immer von Schaltern gesprochen hatte, die umgelegt werden müssen. Nur er hat es am Ende nicht geschafft, sie umzulegen. Wer könnte denn ab der neuen, also gut, jetzt ist erstmal Scholt Löw dran, der hat klare Aufgaben, Champions League die Mannschaft da wieder hinzubringen, nachdem er sie aufgeweckt hat, am besten dann den Pokalsieg feiern. Ja, und dann kommt der Nächste. Aber wer könnte das aus deiner Sicht sein? Klar, wenn Löw jetzt abräumt, dann wäre er wahrscheinlich der Kandidat, das hast du gesagt. Aber ansonsten? Wen sähst du da auf dem Posten?
Boah, habe ich mir überhaupt keine Gedanken bisher drüber gemacht. Ich meine, es ist ja jetzt auch gerade, wenn mich jetzt alles täusche, ist jetzt ja auch gerade niemand, wo man sagt, oh ja, doch, einer fällt mir jetzt vielleicht gerade noch ein, das ist Roger Schmidt. Ja. Der würde natürlich auch vom Spielstil eigentlich sehr gut zu RB passen. Hat der nicht sogar auch eine RB-Vergangenheit?
Der war, glaube ich, mal in Salzburg, ne?
Ja, genau, richtig. Der war ja, genau. So, das würde natürlich, also das liegt jetzt wahrscheinlich total auf der Hand. Ja. Andererseits, glaube ich, hat der ja auch, der weiß, glaube ich, auch sehr genau, was er will, ne? Also der hat jetzt auch, glaube ich, Dortmund hat er so gesagt, nee, lieber nicht. aber gut, das liegt natürlich jetzt dann schon nahe, dass es er vielleicht wird, wenn man die Historie auch sieht. Und der hat jetzt, glaube ich, auch länger keinen Job gehabt. Kann ich mir jetzt als Ersten mal sofort gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich mache mir jetzt gerade zum ersten Mal laut hier drüber auch Gedanken. Ansonsten kann ich mir schon bei Leipzig auch vorstellen, dass man jemanden nimmt, den man jetzt vielleicht nicht direkt auf der Rechnung hat. Ne? Ich halte dann diesen Verein natürlich auch strukturell, personell für so gut aufgestellt, dass die absolut überall ihre Fühler ausgestreckt haben. Und vielleicht gibt es auch eine Lösung, mit der man überhaupt nicht rechnet. Und die aber eben super auch in diesen ganzen RB-Kosmos und diesem Stil passt. Und sie haben ja jetzt jemanden da oben sitzen, der den Trainerberuf ganz gut kennt. Von daher wird das, ich gehe mal davon aus, dass es nicht die schlechteste Entscheidung sein wird, dieses Treffen.
Das glaube ich auch. Der Head of Football hat alles im Blick. Dr. Fußball hat er sich ja auch schon mal genannt. Vielleicht wird Heilen durch Hand auflegen dann auch ein bisschen helfen. Gucken wir noch mal ein bisschen weiter voraus.
Was sonst noch so los ist.
Also du hast eben schon gesagt, für dich eher Stuttgart der Favorit. Ich nagel dich jetzt nicht auf einen Ergebnistipp fest. Das reicht im Pokal, die Tendenz. Von daher, du warst auf Stuttgarter Seite, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ist mein Gefühl, also eigentlich ist es ja rein, wenn man die Voraussetzungen sieht, ist es vielleicht auf dem Papier nicht so klar, aber ich habe ein relativ deutliches VfB-Gefühl, ja.
Und was sagst du am Dienstag? Leverkusens Lauf und Momentum, setzt sich das fort oder wird ausgerechnet auf der Alm die Arminia Bielefeld dann zum Stolperstein?
Ja, die Arminia ist mir sehr sympathisch auf jeden Fall, deswegen wäre es natürlich eine absolut geile Geschichte, aber ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Einfach weil Leverkusen jetzt schon gefühlt so ein bisschen wieder mehr in den Flow kommt, auch wenn es natürlich immer noch, also es gibt natürlich diese Wackler, also gerade Xhaka, so als der Kopf, dass der da jetzt so in den letzten Wochen so, er hat ein Eigentor noch gemacht und jetzt dieser Fehler, das ist vielleicht tatsächlich Ausdruck dessen, dass Leverkusen in dieser Saison eben nicht mehr so unantastbar ist, wie es halt letzte Spielzeit waren, aber ich glaube schon, dass die sich jetzt nochmal ziemlich auf diesen Endspurt einschwören werden und in Bielefeld fürchte ich, da lassen sie nichts liegen. Also fürchte ich bin da leidenschaftslos, auch wenn ich bin immer für Sensationen zu haben. Ich finde das immer geil. Ich finde, das macht halt irgendwie den Fußball aus. Ne? Und gerade auch Saarbrücken irgendwie vorletzte Saison war es ja, glaube ich. Sowas macht natürlich einfach Spaß. Ja, vorstellen kann ich es mir ehrlicherweise nicht.
Ja, auch das Ergebnis gegen Bochum am Ende deutlich in der ersten Hälfte, bisschen wackelig, aber da brannte dann doch nichts mehr an. Und jetzt ist ja im Prinzip vielleicht sogar, also klar, Pokal, ein großer Titel, den Leverkusen haben will, aber die Meisterschaft, bei 6 Punkten Rückstand vielleicht doch noch wieder im Bereich des Möglichen für Bayern aus deiner Sicht, weil ja bei Bayern einiges zusammenkommt. Nicht mehr so souverän, wie sie es zwischenzeitlich mal waren und vor allen Dingen ja auch noch personell defensiv geschwächt durch dieses enorme Verletzungspech, diese Seuche, die sie da momentan wirklich an den Knien, Mittelfüßen und ja, Muskeln haben.
Ja, das ist schon krass. Also machen wir, glaube ich, erstmal Leverkusen und kommen dann auf die Bayern. Also als Leverkusen, glaube ich, erstmal, du hast jetzt, das ist der große Vorteil tatsächlich, glaube ich, von Leverkusen, du hast halt nicht mehr wirklich was zu verlieren. Also klar, wenn du im Pokal ausscheidest, da verlierst du einiges, aber gehen wir jetzt mal davon aus, die kommen ins Finale, dann hast du diesen Bundesliga-Endspurt, wo du nur noch gewinnen kannst, weil eigentlich hat jeder nach diesen 8 Punkten Rückstand gesagt, Meisterschaft ist gelaufen. Es hätten 3 sein können, wenn sie sich nicht zu Hause gegen Werder da selber einen eingeschenkt hätten, mehr oder weniger. Klar, sie müssen jetzt alles gewinnen, das ist halt das Ding. Aber das halte ich halt für möglich, weil es ist halt Bayer Leverkusen und wir wissen aus der letzten Saison, dass die in dieses Momentum halt reinkommen können und sich da super auf dieses Ziel halt auch nochmal einschwören können. Mhm. Und Xabi Alonso ist ja einer, der wie kaum ein anderer diesen Glauben auch verkörpert. Und das, wem folgst du nicht, wenn Xabi Alonso diesen Glauben vorlebt, dann folgst du dem als Spieler. Übrigens glaube ich auch, jetzt gibt es ja auch wieder die ganzen Gerüchte, geht er jetzt wieder im Sommer. Ich glaube, als Spieler folgst du dem trotzdem, selbst wenn er geht. Weil auch die Spieler kennen das Geschäft, die sind ja selber Teil von diesem Geschäft. Ja. Die gehen teilweise auch im Sommer so. Und ob der Trainer dann geht oder nicht, jetzt ist er noch da und dem wirst du folgen, weil der dieses Feuer halt einfach ausstrahlt. Und deswegen auf der einen Seite, dass Leverkusen alle Spiele gewinnen kann, absolut. Das Ding ist natürlich ein bisschen, und das finde ich, könnte der Knackpunkt vielleicht sogar werden, ist das Torverhältnis. Weil, dass die Bayern 2 Spiele verlieren, ist auch schon normalerweise unrealistisch, jetzt aber mit den Verletzten natürlich möglich. Aber dann kommt ja noch das Torverhältnis dazu und das ist ja so weit auseinander, dass sie ja eigentlich dann noch einen Unentschieden holen müssen, auch die Bayern. So. Und das, boah, das ist schon viel und selbst mit einer Rumpfabwehr wird es, glaube ich, schon am Ende wahrscheinlich nichts für die Leverkusen.
In der Liga wahrscheinlich reicht es noch für die Bayern. So gerade ruckeln sie sich vielleicht über die Ziellinie, aber international, was glaubst du da? Also jetzt gerade Inter Mailand als nächster Gegner, puh.
Ja, klar. Also Inter müssen sie sowieso erst, das ist mal das eine und dann, wenn wir mal davon ausgehen, dass Barcelona den BVB im Viertelfinale schlägt, dann wäre es in einem potenziellen Halbfinale halt Lamine Yamal gegen Rafael Guerreiro. Und ich glaube, da wird er sich ordentlich die Hände reiben, weil also Rafael Guerreiro in allen Ehren ist super Fußballer, sagen auch alle immer im Training irgendwie das der Beste technisch gesehen. Aber defensiv wissen wir halt auch, dass es halt viel zu wackelig ist. Und deswegen, ich würde mir halt gerade auf der Außenverteidigerposition extreme Sorgen machen als Bayern-Fans. Gibt dann halt, wenn Guerreiro jetzt dann auch mal eine Pause braucht, keine Ahnung, also er kann ja jetzt auch nicht alle, jedes Spiel 90 Minuten durchmachen bei den englischen Wochen, dann musst du ja schon Rechtsverteidiger auf links stellen und das ist halt nie optimal. Und auf diesem absoluten Top-Niveau, was dann jetzt halt auf die Bayern in der Champions League gerade zukommt, kann sowas natürlich entscheidend sein. Und deswegen ist das echt bitter, gerade in einem Jahr, wo du halt dann wieder das Finale daheim hast, das viel zitierte. Ich wünsche es den Bayern natürlich, dass sie es schaffen. Puh, wird extrem eng. Also das ist echt bitter gelaufen jetzt, muss man sagen.
Rechtsverteidiger auf links, das ging früher mit Philipp Lahm.
Ja, gut.
Aber das ist lange her.
Ist Philipp Lahm, ja.
Aber glaubst du, dass Kompany vielleicht auch jetzt, hat ja unter der Woche jetzt notgedrungen Zeit, weil Bayern schon längst aus dem Pokal raus ist, Zeit genug, um diese Abwehr, die jetzt da ist, vielleicht ein bisschen einzugrooven, dass es dann zumindest für Augsburg reicht. Aber die sind ja auch nicht so zu unterschätzen, Augsburg momentan. Sind ja nur in Hoffenheim jetzt durch so einen komischen Handelfmeter da gestoppt worden.
Sehr, sehr gut, da geht es, glaube ich, für die Bayern würde es erstmal darum gehen, diese Abwehr zu knacken. Du hast es ja gerade gesagt. Also da müssen sie eher gucken, dass sie da Lösungen finden gegen dieses Bollwerk. Da haben sie sich ja auch schon schwer getan jetzt teilweise in den letzten Wochen. Union erinnern wir uns dran zum Beispiel. Deswegen glaube ich, wird das eher die Aufgabe hinten. Augsburg ist jetzt, die brennen jetzt kein Offensivfeuerwerk ab. Also das kannst du gegen die noch eher verteidigen. Aber
das macht St. Pauli normalerweise auch nicht. Und die haben 2 Tore. Stimmt,
das war echt mutig, muss ich sagen. Das fand ich überraschend. Aber das sagt natürlich auch schon ein bisschen was aus, muss man sagen, wenn Alexander Blessin hingeht und sagt, wir treten hier richtig mutig auf. Das zeigt eben auch, dass die Bayern halt schon auch noch verwundbar sind. Ich meine, sie sind bisher gut durch die Saison gekommen, aber es gab ja immer dieses Gefühl, dass die halt nicht unverwundbar sind. Ne? Es gab immer wieder diese Spiele, die es aufgezeigt haben. Und deswegen, ja, du musst in diesen Champions League-Spielen, müssen sie absolute Sahnetage haben, damit sie das irgendwie möglich machen, diesen Traum vom Finale daheim, weil ja, mit den Voraussetzungen, die es jetzt sind, ist es schon hart. Ja.
Wir werden den Weg natürlich verfolgen hier im Podcast. Du wirst es verfolgen, sicherlich in deinem Format, unter anderem, was geht? Bundesliga, apropos, pass mal auf, da darfst gleich noch einen Augenblick Werbung machen.
Herrlich. Mach ich immer.
Alle mal herhören.
Der Jingle muss noch sein. Ja, dann mach doch mal. Erklär mal kurz, was ist dieses Format? Was ist das? Was geht Bundesliga?
Das ist einfach unser Bundesliga-Format, was wir schon seit mittlerweile fast 4 Jahren beim Kicker haben. Alle 2 Wochen donnerstags auf dem YouTube-Channel des Kicker und auf kicker.de und in der App. Wie du es eigentlich ja auch machst, wir schauen auf die spannendsten Themen. Oft nehmen wir uns halt einen Verein. Jetzt hatten wir Gladbach gerade in der letzten Folge, sehr spannend. Haben wir mit Roel Brouwers gesprochen, der alten Gladbach-Legende. Und hatten auch, das war schon ein paar Wochen vorher, hatten wir auch Roland Wirkus bei uns im Studio in Nürnberg zu Gast. Sehr spannende Folge geworden, wo wir uns halt auch darüber unterhalten, ist die Champions League vielleicht wirklich realistisch für Gladbach? Ich meine, das ist ja eigentlich absurd. Die kommen ja auch so ein bisschen wie sagen, außer Versenkung, aber irgendwie hat man ja, die waren immer im Dunstkreis der Europa League und Champions League Plätze, aber dass sie jetzt wirklich so nah dran sind, ist irgendwie krass. Also es ist natürlich auch so ein kleines Schneckenrennen gerade um die Champions League geworden. Ja. Da haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher drauf geschaut. Ansonsten immer das, was halt gerade Thema ist in der Bundesliga.
Und du hast noch ein zweites Format?
Wir haben mehrere Formate, genau. Wir haben jetzt Making Off, da kommt die neue Folge jetzt am Dienstag. Zum Kollegen Tim Kleindienst, also wir bleiben im Kosmos Gladbach. bei Kleindienst gibt es natürlich auch viel, viel zu erzählen. Also da zeichnen wir Karrierewege nach und sprechen halt immer mit Wegbegleitern. Da wird jetzt auch Kevin Müller, sein Trauzeuge aus Heidenheim, zu Wort kommen. Ja, aber wir haben mehrere Formate. Ne? Wir haben auch ein Zweitliga-Format, Kicker Weekly, das machen die Kollegen aus Nürnberg. Und jetzt ganz neu, das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, ist Behind the Kicker. Da hatten wir die erste Folge, ein Interviewformat, wo ich mich mit Jackson Irvine getroffen habe. Richtig guter Typ, das weiß man ja auch schon seit längerem, aber wir versuchen halt in diesem Interviewformat ein bisschen, deswegen heißt es auch Behind the Kicker, wirklich hinter die Fassade zu gucken und eben keine 0815 Interviews zu führen und auch ein bisschen menschlicher ranzugehen. Also nicht immer nur die ganzen sportlichen Themen abzufrühstücken, sondern halt auch zu schauen, dass da ein Mensch hintersteckt, weil das wird mir immer noch teilweise zu wenig beleuchtet. Und das ist uns ein bisschen unser Ansinnen bei dem Format. Und da kommen jetzt hoffentlich dann weiter auch noch viele Folgen. Das hängt ja dann immer auch, das kennst du ja auch, mit Anfragen und Zusagen und so zusammen. Aber wir sind da ganz optimistisch.
Dann klickt euch durch. Bei YouTube könnt ihr übrigens dieses Interview bzw. dieses Gespräch hier auch hören, den Feverpitch-Podcast auch im Video genießen, sage ich einfach mal. Also ganz viele Möglichkeiten bei YouTube vom Kicker oder vom Feverpitch. Absolut. Vielen Dank, Marc Wiese.
Na klar. Übrigens, eine Sache wollte ich noch sagen, die wollte ich vorhin bei der Causa Löw noch sagen. Ich muss echt ein Lob und Gott sei Dank an meine Kollegen aussprechen aus der Online-Redaktion, dass sie vorhin nicht den Push gemacht haben, Löw übernimmt Leipzig, weil ich wette, das haben 1000 Portale gemacht.
Ja. Und wer ist drauf reingefallen? Ich.
Ja, na klar. Und ich wäre wahrscheinlich auch drauf reingefallen, deswegen bin ich froh. Wir haben Scholt Löw ausgeschrieben. Bei uns wird kein Clickbait betrieben, Freunde.
So soll es sein. In dem Sinne, macht so weiter. Danke, Marc.
Jo, danke dir. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.